Bestandsaufnahme, Strategien gegen Islamismus.
Herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Ich freue mich sehr, dass Andreas Frank zugesagt hat. Ja, Andreas, vielen herzlichen Dank. Ich stelle dich kurz vor. Du bist Ex-Investmentbanker bei einer sehr großen, sehr bekannten Privatbank gewesen und hast 1996, wenn ich das richtig im Kopf habe, angefangen, dich gegen Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung einzusetzen. Hast den Bundestag beraten, trotz zahlreicher Nichtbeachtung deiner Beratung nicht aufgehört damit, das Europäische Parlament, internationale Gremien, zuletzt auch in Guatemala. Ich habe Vorträge von dir gesehen in verschiedenen afrikanischen Ländern, in Ungarn, und du lässt nicht nach und hast sogar Deutschland zweimal in Verfahren gezwungen, weil sie eben die aktuellen Bestimmungen nicht umsetzen. Und damit sind wir auch direkt im Thema. Ich glaube, es wäre gut, wenn du erstmal erklärst, was es eigentlich ist. Geldwäsche einerseits, Terrorismusfinanzierung andererseits. Und dazu im Unterschied die organisierte Kriminalität.
Ja, gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf und meine Erfahrungen teilen darf mit dem breiteren Publikum. Das ist immer sehr wichtig, weil für mich, sagen wir, in der Demokratie der mündige Bürger eine ganz wichtige Rolle spielt. Deswegen auch meine Sozialisierung. Ich bin 5 Jahre übers Verfallsdatum. Das heißt, ich komme noch aus dieser Generation 68er, die Vorstellungen hatte, die hießen nie wieder Krieg. Von Deutschland kein Einsatz tödlicher Waffen, wenn es Alternativen gibt, und vor allem nie wieder eine Obrigkeitsverwaltung. Ich stelle das zum Schluss, weil wir sie im vollen Sinne wieder haben. Unsere Verwaltung ist nicht transparent, während der Bürger sehr transparent ist. Gehen wir jetzt auf das Thema Geldwäsche. Das ist historisch, hat sich das entwickelt, ist auch eine Funktion von der Globalisierung der Welt, weil da auch die Finanzströme globalisiert worden sind. Geldwäsche gab es schon, bevor dieses Geldwäschegesetz 1993 in Deutschland in Kraft getreten ist. Die Idee bei der Geldwäschebekämpfung beruht auf dem Gesetz. Das ist einmal der Paragraph 261 Strafgesetzbuch. Dort wird unter Strafe gestellt, wenn Gelder, Vermögenswerte, die aus Straftaten stammen, die ist auch früher im Katalog gewesen, die sogenannten Vortaten, wenn die verschleiert werden. Die können verschleiert werden durch dritte Personen. Wir hatten auch zum Schluss dieses Selbstgeldwäsche in Deutschland in das Geldwäschegesetz eingefügt. Das heißt, auch wenn ich selbst das Geld wasche, das ich erworben habe aus Straftaten, ist diese Verschleierung strafrechtlich relevant. Dann haben wir, was wenig beachtet wird, das sogenannte Geldwäschegesetz. Das Geldwäschegesetz regelt das Zusammenwirken von Verpflichteten, das sind quasi die Bürger, das sind Banken, Versicherungen im Finanzbereich, und im Bereich Nichtfinanzsektor haben wir die berühmten Immobilienmakler, Goldhändler, Glücksspiel, andere Dinge. Und diese Verpflichteten, das sind dort jeweils entweder Institutionen oder Privatpersonen, die sind nach dem Geldwäschegesetz verpflichtet, sogenannte Verdachtsmeldungen abzugeben. Das heißt, der Staat trat so um diese 1989, 1990, trat an die Bürger ran und sagte, ich komme an die organisierte Kriminalität nicht ran. Das ist ein geschlossener Club. Alle profitieren von Verbrechen. Das ist ähnlich wie bei Korruption, ist auch schwierig ranzukommen, weil bei der Korruption haben wir einmal derjenige, der jemanden korrumpiert, und derjenige, der sich korrumpieren lässt. Und beide haben kein Interesse, in ihren Aktivitäten gestört zu werden. Und überall dort brauche ich den Bürger. Zunächst war das mal eine Bitte an den Bürger, hilft uns bitte, an diese illegalen Finanzströme ranzukommen, sprich, helft uns bei der Bekämpfung zunächst einmal der organisierten Kriminalität. Deswegen haben wir im Geldwäschegesetz den Verpflichteten, wir haben die Aufsichtsbehörden, das ist in Deutschland geteilt zwischen Finanzsektor, dort ist die BaFin hauptsächlich zuständig, also die Bundesfinanzdienstleistungsaufsicht. Und wir haben dann den Nichtfinanzsektor, wo die Länder, die Aufsichtsbehörden der Länder zuständig sind. Und last not least haben wir noch eine Zentralstelle für FIU. Das heißt, dort werden die Verdachtsmeldungen, die der Bürger gebeten worden ist abzugeben, gesammelt, auf Werthaltigkeit geprüft und dann an die Strafverfolgungsbehörden bei Werthaltigkeit weitergegeben. Das Problem in Deutschland ist, dass im Bereich der Geldwäschegesetz alle staatlichen Aufgaben nicht wahrgenommen werden. Die funktionieren alle nicht. Der Bürger wird gefragt um Hilfe. Der Bürger leistet Hilfe, die nicht unbedingt seinem Interesse entsprechen. Das heißt zum Beispiel, der Immobilienmakler ist verpflichtet, wenn, sagen wir, jemand mit einem großen Bargeldkoffer kommt oder irgendwas sehr, sehr auffällig ist, eine Verdachtsmeldung zu geben. Damit riskiert der Immobilienmakler, dass er sein Geschäft verliert. Er soll das aber tun. Auf der anderen Seite steht der Staat und er versagt in allen Bereichen. Er will gar keine Aufsichtsbehörden. Und das FAU funktioniert nicht. Das sage nicht ich, sondern es gab vom Bundesrechnungshof, gab es Gutachten, leider unter Verschlusssache. Und die haben alle genau darauf hingewiesen, dass seit Inkrafttreten des Geldwäschegesetzes im Jahre 1993 das Geldwäschegesetz zu keinem Zeitpunkt umgesetzt worden ist. Das heißt, wir haben einen Staat, wo ein Gesetz 30 Jahre lang nicht umgesetzt wird. Ein Gesetz zur inneren und äußeren Sicherheit. Und das ist, können wir nachher vielleicht darauf eingehen. Das ist auch sehr, sehr wichtig jetzt im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg und anderen Bedrohungen. Vielleicht darf ich noch sagen, hier dieser Bundesnachrichtendienst, das heißt unser Auslandsnachrichtendienst, hat eine Studie gemacht nach dem Fall der Mauer und sagte dort, dass die Gefahren aus der Geldwäsche, der organisierten Kriminalität höher einzuschätzen sind als die Gefahr eines kriegerischen Konfliktes, wie wir sie in der Konfrontation zwischen Ost und West kannten. Das heißt, der Bundesnachrichtendienst hat sehr früh darauf hingewiesen, dass diese neuen Bedrohungen, wir nennen das auch im Zusammenhang mit asymmetrischen Kriegen und hybrider Bedrohung, dass die gefährlicher sind für unser Land als die direkte militärische Konfrontation mit einem anderen Staat, Drittstaat. Und das zeigt die Wichtigkeit, die eigentlich von unserem Nachrichtendienst der Bekämpfung der Geldwäsche eingeräumt worden ist. Jetzt haben wir die Bereiche, wir haben den Straftatbestand und wir haben das Geldwäschegesetz, das eigentlich dem Staat helfen soll, an die Kriminellen ranzukommen. Das heißt, die Ursprungsidee der Geldwäschebekämpfung ist relativ einfach. Man hat es in Italien gemerkt, aber auch in den USA. Da gab es die berühmten Mafia-Gruppen, Meyer Lansky und andere, die ja schon früh mit dieser Geldwäsche angefangen haben. Das war damals nicht strafbar. Natürlich, die Vortaten waren strafbar. Und man hat dann irgendwann gemerkt, ja, den Straftaten hinterherzulaufen, illegaler Alkoholverkauf, Drogenverkauf oder sonst was, ist sehr schwierig, weil die Beweismittel, ob das jetzt Drogen sind oder Alkohol, verschwinden durch den Magen und Darm des Menschen. Also es ist sehr schwierig nachzuverfolgen, während das Geld, das dadurch erwirtschaftet wird, da ist und auch verfolgt werden kann. Und deswegen sagen wir bei der Geldwäschebekämpfung, follow the money und du findest den Kriminellen, also folge dem Strom des Geldes. Und am Ende steht immer der Kriminelle, weil er der wirtschaftlich Berechtigte ist, von diesen Vermögenswerten.
Ich will noch mal eine Sache nachfragen, damit der Punkt klar wird, weil du darauf hingewiesen hast, dass im Prinzip auf die Mithilfe des Bürgers gesetzt wird. Es ist ja nicht nur so, dass Private jetzt, wenn sie sehen, da hat jemand ein Haus verkauft oder gekauft und der sieht gar nicht danach aus, oder aus irgendeinem anderen Grund denken die, da ist irgendwas schief, sondern es ist ja auch bei Firmen so, dass die im Prinzip zum Staat gehen könnten. Das ist, was ich sehr oft in der Praxis erlebe. Irgendeine Firma möchte zum Beispiel Infrastruktur im Libanon bauen. Und die haben dann im Libanon einen Partner und die sind sich nicht sicher, ob der nicht mit der Hisbollah verbandelt ist. Wenn die aber damit dann zum Staat gehen, ist die Befürchtung, dass gegen sie ermittelt wird. Also es wird nicht von den deutschen Unternehmen in Anspruch genommen, weil sie eben nicht eine Verdachtsmeldung geben können, ohne dass sie selber dann befürchten, Strafverfahren an der Backe zu haben. Und daher scheitert natürlich die Mitarbeit auch, selbst wenn sie es wollten.
Das entspricht nicht dem Gesetz. Also nochmal im Gegenzug, dass der Bürger damals gebeten worden ist, dem Staat zu helfen, wurde ihm Straffreiheit zugesichert. Das heißt, es fängt ja schon an, er könnte ja wegen Verleumdung, übler Nachrede dann hinterher belangt werden, strafrechtlich von dem, der möglicherweise zu Unrecht von Geldwäschetatbeständen verdächtigt worden ist. Das ist hier anders. Im Geldwäschegesetz weiß man, dass der Bürger gar nicht wissen kann, dass Geldwäsche möglicherweise vorliegt. Er soll einfach, wenn er das Gefühl hat, hier stimmt was nicht, und ich rede jetzt nicht von dem allgemeinen Bürger, sondern denen, wie ich gesagt habe, von den Verpflichteten, die explizit im Geldwäschegesetz genannt werden. Da sind die Unternehmen drin, da sind die Banken, die Finanzdienstleister und so weiter, Immobilienmakler. Die werden aufgefordert, und das sind auch relativ hohe Strafen, wenn dieser Verpflichtung nicht nachkommen. Wenn sich da einer rausreden will, das wäre gefährlich für ihn, wenn er Verdachtsmeldung abgibt, dann ist es völliger Unsinn. Natürlich, das ist ja gesagt, was ich gesagt habe, die könnten damit vielleicht ein Geschäft verlieren. Aber da muss man abwägen, was wichtiger ist. ob mein Staat durch organisierte Kriminalität gefährdet wird und durch Terrorismus oder ich, der Bürger, der verpflichtet bin, die Verdachtsmeldung abzugeben, das auch tut. Das Problem in Deutschland ist, es gibt keine Aufsichtsbehörden, die funktionieren, die dies nachprüfen würden. Wir hatten ja zwei Fälle. Wir hatten einmal die Operation Cedar, wo die Hezbollah durch Drogenhandel indirekt in Europa Geld verdient hat und dieses Geld an die Hezbollah zur Finanzierung ihrer terroristischen Aktivitäten nach Libanon geflossen ist. Und wir hatten neulich einen Fall Wirecard, einer der größten Betrugsfälle in der deutschen Geschichte, der deshalb möglich war, weil die Aufsichtsbehörden für den Finanzsektor, in dem Fall gab es eine Bank, Wirecard Bank. Wirecard Geschäft war einfach das elektronische Ermöglichen von Zahlungsströmen, also dieses Payment Providers. Und alles hätte eigentlich von der BaFin überprüft werden müssen. Die haben das aber nicht getan. Dann ging es darum, ob denn die entsprechende Aufsichtsbehörde in Bayern hätte was tun müssen. Und die kann gar nichts tun, weil sie unterbesetzt ist. Und da steht jetzt wieder in diesem Bericht vom Bundesrechnungshof drin, dass Verpflichtete in Deutschland damit rechnen müssen, alle 200 Jahre geprüft zu werden. Das heißt, es gibt, es steht wortwörtlich drin, 200 Jahre, dann weiß jeder, in meiner Lebenszeit, wenn er nicht damit rechnet, 200 Jahre alt zu werden, wird er nicht geprüft. Das heißt, wenn ich nicht geprüft werde, werde ich auch den gesetzlichen Vorgaben nicht nachkommen, wenn es meinem Geschäft schaden könnte. Das ist das Problem hier. Der Staat versagt komplett im Bereich der Geldwäschebekämpfung.
Da habe ich auch noch einen Notar gehört, der ja jetzt endlich nach diversen Änderungen verpflichtet ist, bestimmte Sachen anzuzeigen. Und die haben sich dann darüber beschwert, die Notare öffentlich, dass sie jetzt die Geschäfte, wenn jemand aus der Ukraine oder Russland kommt, überprüfen müssen, vor allem natürlich die russischen Geschäfte. Dem ist gar nicht die Dimension klar, warum er das melden müsste. Und er hat sich halt über den Mehraufwand beschwert.
Ja gut, das ist ein ganz interessantes Beispiel, weil die Notare schon sehr lange verpflichtet sind nach dem Geldwäschegesetz, aber sie haben sich immer rausgeredet. Sie hätten doch ein Vertrauensverhältnis zu denen, die hier zu ihnen kommen, um eine Immobilie hier entsprechend zu beglaubigen. Oder wir haben es bei den Rechtsanwälten, die sagen, sie können doch nicht das Vertrauensverhältnis zu ihren Klienten brechen und gern bezahlt werden mit Geldern aus organisierter Kriminalität. Das ist ein Problem, wo wir einfach sagen müssen, das geht uns alle an und das geht so nicht, weil wir sind nachher alle von den Folgen betroffen. Und vielleicht das ist jetzt einfach mal die Einführung zum Thema Geldwäsche. Es ist relativ einfach. Wir können die Kriminellen oder die Terroristen, auch die Herren Autokraten, ob sie Putin heißen, ob sie Xi heißen oder Saddam Hussein oder Milosevic, die haben alle dasselbe Motiv. Sie haben nichts für ihr Land übrig, sie wollen nur Geld machen. Also die Motivation ist immer gleich, Geld. Und wenn ich nach dem Geld schaue, kann ich auch die entsprechenden Verbrechen verhindern.
Wobei du in dem Vorgespräch gesagt hattest, bevor wir dann auf die Methoden zur Verhinderung kommen, dass für dich einer der größten Unterschiede zwischen Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche eben der ist, dass Terroristen zwar das Geld brauchen, aber ihre Motivation ist erstmal als Ziel, Rechtsstaat und Demokratie abzuschaffen, beziehungsweise ihre Vorstellung durchzusetzen gegen den bestehenden Staat, während natürlich die organisierte Kriminalität und Geldwäsche das Geld verdienen als erstes Ziel haben und daher auch besser zu fassen sind.
Würde ich nicht sagen, weil ich möchte hier keine Namen nennen von hochrangigen Politikern in Deutschland, die zur eigenen Bereicherung sehr wohl, sagen wir, diese Vorschriften nicht beachten. Und beim Terror und bei den organisierten Kriminalität würde ich sagen, dass es auch einleuchtend ist, der Unterschied, Terror versucht Schrecken zu verbreiten in einer Gesellschaft, um sie von innen zu destabilisieren, während die organisierte Kriminalität sieht eher für ihren Rückzug und für das Waschen der Gelder, hat sie gern Staaten wie die Bundesrepublik Deutschland, wo Rechtsstaatlichkeit herrscht. Das heißt, sie müssen keine Angst haben um ihr Geld. Mit Putin müssten sie wahrscheinlich teilen. Sie haben Interesse an stabiler Politik. Sie haben, wie gesagt, grundsätzlich ein Interesse an Rechtsstaatlichkeit und an liquiden Märkten. Wenn sie in Deutschland Immobilien kaufen, für irgendwelche Transaktionen Geldwäsche, 400 Millionen fällt überhaupt nicht auf. als preistreibend, weil wir hatten einen Markt von weit über 250 Milliarden im Jahr. Und das ist sehr wichtig, weil sie wollen auch nicht dieses Cinderella-Syndrom haben, dass sie nachher ihr Geld waschen wollen und das Geld bleibt stecken, weil es nicht wieder in den legalen Kreislauf eingeschleust werden kann. Das heißt, nutzbar gemacht werden kann. Weil gerade bei organisierter Kriminalität, die wollen natürlich dieses Geld wieder einsetzen, um weiter lukrativ ihr Geschäft zu führen. Da müssen sie auch investieren.
Dann kommen wir zur Bekämpfung. Was könnte man daran verbessern? Also was sind deine Vorschläge für die Verbesserung der Situation? Also du hast ja gesagt, die Behörden funktionieren nicht. Wir wissen alle, die Financial Intelligence Unit ist stark in der Kritik, sowohl bei Wirecard als auch vorher, dass eben teilweise überhaupt nicht die Anmerkungen der Bürger aufgenommen wurden. Die hatten ja schon alleine Schwierigkeiten, die überhaupt zu bekommen und dann zu lesen und zu bearbeiten. Wo setzt man am besten an?
Gut, grundsätzlich ist es so. Ich habe ja gesagt, staatlicher Seite haben wir keine funktionierenden Aufsichtsbehörden. Wir haben gesagt, das FIU funktioniert nicht. Und ich sage dann, sollten die irgendwann mal funktionieren, haben wir den nächsten Flaschenhals. Das ist bei der Strafverfolgung. Ich kenne einige Staatsanwälte und ich muss sagen, ich habe immer wieder wirklich Hochachtung für die Leute, wie die sich einsetzen für unseren Staat bei der Bekämpfung der Geldwäsche. Wenn sie dann einen Fall durchgeboxt haben, dann geht es vor Gericht und oft haben auch die Richter keine Ahnung, um was es wirklich geht. Hier werden zum Teil Urteile gefällt. Ich will jetzt keine Justizkritik hier machen, aber das ist zum Teil sehr unverständlich. In Deutschland ist auch das Problem, ich komme nicht an Urteile ran, die Geldwäsche betreffen, zumal oft Geldwäsche im Urteil gar nicht groß auftaucht, weil die Vortaten, also die Straftaten, eher vom Gericht beurteilt werden und dann abgeurteilt werden. Während ich zum Beispiel, wenn ich Vorträge halte, ich muss leider immer wieder ausweichen auf die USA oder andere Länder, wo es selbstverständlich ist, dass ich die Urteile bekomme, die auch publiziert werden, weil nur so kriege ich auch ein Verständnis der breiten Bevölkerung. Die sollen doch sehen, was wirklich passiert. Weil in den Urteilen stehen Dinge drin, das ist so abstrus, da muss man einfach sagen, sehe ich einfach ein völliges Staatsversagen in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland. Vielleicht darf ich jetzt darauf eingehen, weil das Recht für die Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrors liegt nicht in Deutschland. Das liegt bei der Europäischen Union. Das ist so, wir nennen das Kompetenz, ist in der Kompetenz der Europäischen Union. Und die Europäische Union tut deshalb über die sogenannte Anti-Geldwäsche-Richtlinie, gibt vor den Mitgliedstaaten, wie sie in ihren nationalen Gesetzen Geldwäsche zu bekämpfen haben. Das betrifft den Straftatbestand, aber vor allem das Geldwäschegesetz. Und das Problem ist auch bei der Europäischen Union, mit denen ich seit 2004 zusammenarbeite. Ich habe 5 Beschwerden gegen die Bundesrepublik Deutschland bei der Europäischen Union eingebracht, wovon 2 Vertragsverletzungsverfahren wurden. Und hier muss ich meine Motivation vielleicht dem Publikum mitteilen. Ich bin nicht der Meinung, dass Deutschland besonders schlecht ist, aber ich denke immer, und so haben es mir meine Eltern beigebracht, wenn man Defizite sieht, dann schaut man erstmal, ob man die nicht selber hat. Und ich denke, dass Deutschland gut beraten wäre, wenn sie vorbildlich handeln würden, weil dann würde auch ihr, sagen wir, Ansehen in der Welt wieder wachsen. Nochmal, ich bin absolut gegen Einsatz von tödlichen Waffen, ausgenommen der Fall der Selbstverteidigung. Deswegen plädiere ich immer für die stärkste Bundeswehr der Welt, die man sich kaufen kann, aber bitte nur für den Verteidigungsfall. Keine Abenteuer in Mali oder Afghanistan. Die ist wirklich für die Verteidigung, weil das sind gute Beispiele. Mali, wir nennen das ein Failed State, der ist mehr oder weniger regiert von organisierter Kriminalität. Die Taliban sowieso, man weiß ja jetzt, nachdem abgezogen worden ist, die Bundeswehr aus Afghanistan, dass die Taliban eigentlich eine sehr reiche Organisation ist. Von Afghanistan wird ungefähr 90% des Weltmarktes an Heroin geliefert. Auch, also das Vorprodukt heißt Opium. Sie treten immer stärker auf bei Crystal Meth, eine Droge, die extrem abhängig macht und sie überschütten mit diesen Drogen den Weltmarkt. Schon zu Zeiten, wie noch die NATO-Truppen vor Ort waren, konnten sich die Talibans refinanzieren. Die haben weit über 100 Millionen verdient jedes Jahr. Deswegen war es ihnen auch möglich, die afghanische Armee, die durch die Korruption der Regierung unterfinanziert war, Löhne wurden nicht oder Gehälter wurden nicht ausgestaltet, gezahlt. Deswegen war es so einfach, für die afghanische Armee, die hochgerüstet war, zu korrumpieren und ist so schnell zusammengebrochen. Ich meine, die USA, ich will jetzt nicht zu sehr auf das Thema, aber haben nach eigenen Angaben rund 250 Milliarden Aufbau-Entwicklungshilfe für Afghanistan geleistet. Inflationsbereinigt ist es weit mehr als der Marshallplan nach dem Zweiten Weltkrieg, der die europäischen Staaten, soweit sie nicht von der Sowjetunion besetzt waren, aus der Krise herausgeführt hat, sehr erfolgreich. Das beste Beispiel ist Deutschland. Dieses Geld ist verschwunden nach Angaben von Berichten an den US-Kongress. Minimum 30% dieser 245 Milliarden ist aus dem Land geflüchtet, über Dubai, über andere Offshore-Länder und ist verschwunden. Wir sehen jetzt nach dem Abzug, Afghanistan ist einer Hungersnot ausgesetzt. 2/3 der Bevölkerung kann sich nicht selbst ernähren, ist auf das Weltlebensmittelprogramm angewiesen. Das wird immer schlimmer werden. Ich würde sagen, es wäre doch mal eine interessante Sache zu schauen, wo die Gelder hingeflossen sind, sie zurückholen und das für das Weltlebensmittelprogramm auszugeben, um die schlimmsten Auswirkungen vom Hunger in Afghanistan zu beseitigen. Die Talibans, die da in Katar untergebracht waren und ziemlich viel Bauch angesetzt haben, ich denke, es wäre einfacher, wenn wir denen sagen, wir nehmen euch euer Geld weg, als dass man sie in irgendeiner Form wieder versucht, militärisch unter Druck zu setzen. Das gilt auch für Mali, es wird für andere Bereiche. Wir sehen, dass alle Terrororganisationen inzwischen seit Geld brauchen, viel Geld brauchen, um ihre Organisation aufrechtzuerhalten. Da brauche ich nur schauen, die Hezbollah, Hamas, Boko Haram, Al-Shabaab, Taliban, ISIS, Al-Qaida, alle brauchen Geld im großen Stil. Und wenn wir diese Organisation bekämpfen wollen, dann ist es relativ einfach. Wir nehmen ihnen das Geld weg, dann haben die keine Lust mehr. Und da spielt auch wieder Deutschland eine zentrale Rolle. Wir wissen gerade aus dem Fall SIDA, wo berichtet wurde, ist von Europol, dass Deutschland der wichtigste Platz war, um das Geld für die Hezbollah zu waschen. Da kommt immer wieder die Sache nach Deutschland zurück. Was wollen wir eigentlich? Wenn wir jammern über Terror in Deutschland, dann haben wir das selber verursacht. Wenn wir jetzt den Krieg in Ukraine sehen, dann haben wir selbst dazu beigetragen. Weil Autokrat Putin hätte niemals angegriffen, wenn wir wirklich versucht hätten, ihn persönlich zu treffen. Der Herr Nawalny, der ja im Straflager sitzt, hat gesagt, wenn du Putin treffen willst oder beeinflussen willst, dann musst du sein privates Vermögen beeinflussen. Nach Berichten von vielen Insidern ist Putin einer der reichsten, wenn nicht der reichste Mann der Welt. Er hat nur Interesse an Geld. Ihm ist sein Volk egal, das sieht man auch in der Ukraine. Also, nach wie vor, das ist meine persönliche Meinung, aber ich denke, über 20 Jahre kann ich das begründen, wenn wir ernsthaft demokratische Werte einstehen wollen, wie es auch im NATO-Grundvertrag steht. Wir kämpfen für Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit und für individuelle Rechte, auch unter dem Namen Human Rights bekannt. Dafür steht die NATO. Das hat sie in der Vergangenheit nicht immer gemacht. Aber wenn wir dafür einstehen, gibt es eine Waffe, die hat keine Kollateralschäden, keine Bilder von toten Kindern und Frauen, wie wir sie auch in Afghanistan gesehen haben, in Mali sehen und überall. Diese Waffe ist präzise. Und wenn wir einen Fehler machen beim Einsatz dieser Waffe, können wir das wieder gut machen, indem das Geld, das unberechtigterweise eingezogen worden ist, an die wirtschaftlich Berechtigten zurückgegeben wird, möglicherweise noch Schadenersatz bezahlt werden. Tote Frauen und Kinder kann ich nicht mehr zum Leben erwecken. Das heißt, es ist eine philosophische Frage auch für uns. Wie wollen wir in Zukunft auftreten? Wollen wir jetzt aufrüsten, dass es irgendwann doch einen großen Krieg gibt? Oder wollen wir die Mittel einsetzen, die hochpräzise sind, keine, sagen wir, Kollateralschäden verursachen und meines Erachtens relativ einfach einzusetzen sind? Und nachdem ich das über 20 Jahre mache, ich habe meine erste Dienstaufsichtsbeschwerde gegen das Regierungspräsidium Karlsruhe im Jahr 1996 gemacht und das Regierungspräsidium schrieb mir zurück, sie wussten gar nicht, dass ich für die Aufsicht im Geldwäschebereich zuständig bin. Danach wussten sie, sie haben trotzdem nichts gemacht. Dann sage ich einfach, wenn ich jetzt so lange dabei bin, verstehe ich nicht, wer dafür verantwortlich ist, dass Deutschland in dem Maße geschädigt worden ist und weiterhin geschädigt wird in der Politik. Weil, schauen Sie, wenn jetzt, ich mache den Vorschlag, wenn jetzt diese Vermögenswerte in Deutschland, wo wir den wirtschaftlich Berechtigten, das heißt die natürliche Person hinter Immobilien, hinter Firmenbeteiligung und sonst was, wenn wir unser Gesetz so machen, wie es eigentlich schon steht, dass wir sagen, wir wollen wissen, wer diese Person ist, die Einfluss nehmen kann über Vermögenswerte und sagen dann, ja, und wer das nicht will, dann ziehen wir die Vermögenswerte ein und also konfiszieren sie. Und wir sind recht dort. Wir erlauben diesen Personen, vor Gericht zu gehen und nachzuweisen, dass sie wirtschaftlich Berechtigter sind und vor allem, woher diese Vermögenswerte bezahlt worden sind. Und wir kennen das aus Italien von der Bekämpfung der Mafia, wo die italienische Strafverfolgungsbehörden ganz weit reichende Möglichkeit haben zur Konfiszierung von Vermögenswerten im Zusammenhang mit der Mafia haben. Wir sehen dort in vielen Fällen, wird weniger als 10% nachgefragt, weil die 90% nicht ins Gefängnis wollen. So einfach ist das. Und wenn wir Probleme haben mit der Verschuldung, würde ich einfach sagen, wäre doch der Staat mal gut beraten zu sagen, ich ziehe diese Vermögenswerte ein, weil daraus würden Hunderte von Milliarden entstehen. Wir könnten sofort unseren Haushalt entschulden. Ich habe das schon vorgetragen im Rahmen von der Corona-Krise, aber auch 2008-Krise. Warum muss immer der gesetzestreue Bürger in Deutschland über Steuern diese Krisen bezahlen? Warum müssen nicht mal die Leute bezahlen, die dafür verantwortlich sind?
Einmal grundsätzlich fürs Publikum. Terrororganisationen finanzieren sich durch Drogenkriminalität, ganz stark Hezbollah, Taliban, Kidnapping mit Lösegeldforderungen. Beim IS waren es teilweise Steuern- und Bankenüberfälle. Bei Boko Haram auch. Und dass die Geldwäsche, die dann stattfindet, also du hast ja gesagt, die Taliban zum Beispiel haben 30% ihres, teilweise der Hilfsgelder, der amerikanischen Hilfsgelder außer Landes geschafft. Ein ähnliches Phänomen kennen wir tatsächlich aus der Entwicklungshilfe, wenn es um afrikanische Länder geht, dass da bis zur Hälfte das Land wieder verlässt leider und gar nicht bei der Bevölkerung ankommt. Und eines der Stichpunkte zu konkreten Maßnahmen, die du schon genannt hast, ist ja der wirtschaftlich Berechtigte. Ich weiß nicht, ob das Publikum das weiß, da müsste man wahrscheinlich nochmal drauf eingehen. Eine der Maßnahmen wäre ja festzustellen, wer ist denn eigentlich die Person, der zum Beispiel ein Unternehmen gehört oder ein Haus gehört. Also wieso ist es in Deutschland möglich zu verschleiern, wer eigentlich dieses Unternehmen führt und darüber natürlich auch dann zu investieren, ohne dass man feststellen kann, woher das Geld kommt.
Gut. Das sind mehrere Fragen. Ich fange mal an mit Taliban. Ich arbeite grundsätzlich so, dass ich mich immer auf Dokumente berufe, in dem Fall auf UN-Berichte zu Afghanistan. Die UN hat 2015, kann jeder nachlesen, im Internet veröffentlicht von der Vereinigten Nationen, dass sie dort darauf hinweisen, dass die Taliban immer mehr zur organisierten Kriminalität werden, dass sie immer mehr Einnahmen haben über die Drogen, über, was schon gesagt worden, Erpressung, über Steuern und sonstige Dinge. Und dass dies dazu führt, dass die Leute, die an dieser organisierten Kriminalität interessiert sind im Rahmen der Taliban, dafür sorgen werden, dass es keine politische Lösung geben wird in diesem Konflikt, was wir dann auch gesehen haben mit dem Abzug der NATO-Truppen aus Afghanistan. Sie haben schon darauf hingewiesen, dass diese Leute an Destabilisierung interessiert sind. Die sind nicht an einem funktionierenden Staat interessiert. Und ich denke, auch die setzen sich weiterhin in Afghanistan durch und die haben natürlich ein Interesse an Einnahmen und die werden weiterhin die Drogen verkaufen weltweit. Und man sieht auch, dass es ja nicht nur bei der Drogenkriminalität ein Problem des Angebots ist, sondern auch der Nachfrage, dass nämlich ganze Länder destabilisiert werden über die Drogen. Und man weiß auch in den USA seit längerer Zeit, dass das klassische Kokain ersetzt wird durch Heroin oder Opiate, ob das jetzt Schmerzmittel, sondern anders sind, weil diese, die sagen wir Drogen, viel reiner sind, die aus Afghanistan kommen, auch billiger als Kokain, was hauptsächlich in Südamerika angebaut wird. Aber da wollen wir nicht drauf eingehen unbedingt. Das wäre mal ein anderes Thema, aber nochmal zurück, wirtschaftlich Berechtigter. Das ist ein Konstrukt, das einfach mehr oder weniger sagt, die natürliche Person, die hinter einem Vermögen steckt. Weil Vermögen sind nicht irgendwo im luftleeren Raum, sondern Vermögenswerte gehören immer jemand oder jemand hat Einfluss. natürlich kann ich dies, was wir gesehen haben in den Panama Papers, ich will jetzt gerade den Namen nicht ein Geiger in Russland, Freund von Putin, hat für ihn 2 Milliarden versteckt. Ich meine, hier ist es relativ einfach. Ich glaube, ich kann 24 Stunden, 7 Tage die Woche fiedeln oder Geige spielen. Ich werde nicht auf 2 Milliarden kommen. Also hier stimmt was nicht. Dasselbe gilt in Panama Papers. Die Familie Xi aus China hat dort Geld versteckt. Das Problem hier war einfach, wir haben hier extrem mutige Leute, zum Beispiel ICIJ, das ist dieses journalistische Netzwerk, oder OCCRP, das ist der Organized Crime Corruption Reporting Project, sehr stark in Europa, Osteuropa angesiedelt, die sehr viel Vorarbeit geleistet haben in Bezug auf die russischen Aktivitäten, Geldwäscheaktivitäten in Europa. Die machen tolle Berichte. Da gibt es Whistleblower, die setzen ihr Leben aufs Spiel, damit wir informiert werden, was wirklich passiert. Und die ganzen Berichte, ich meine, ich kann anfangen, LuxLeaks, SwissLeaks, Panama, Paradise Paper und alles drum und dran, riesen Volumen an Daten, wo zeigt, dass viele Politiker mit involviert sind in dieser, sagen wir, Verschleierung von Geldern. Wenn es nicht mehr ist, Beteiligung an organisierter Kriminalität. Und was passiert? Nichts passiert. Ein Skandal folgt dem nächsten und es gibt keine Reaktion in der Politik. Da gibt es Ausschüsse im Europaparlament. In Deutschland regt man sich auch kurz auf. Danach passiert nichts. Überhaupt nichts.
Ich habe so ein Steckenpferd. Ich versuche die ganze Zeit für ein Transparenzgesetz zu lobbyieren, das nicht nur bestimmte Vorgänge transparent machen will, sondern vor allem auch die Vergabe öffentlicher Gelder. Und da laufe ich regelmäßig gegen eine dicke Wand.
Also, durch den Bundestag würde es nichts helfen, weil es wird nicht umgesetzt werden. Das sehen wir ja. Wir haben das Transparenzregister. Da gibt es so viele Möglichkeiten, daran vorbeizugehen. Ich erinnere, schauen Sie, ich habe bewundert den Präsidenten zeitweise vom Bundesverfassungsgericht Paul Kirchhoff. Der hat in den späten 80er Jahren ein Steuermodell vorgestellt. Wenn wir das angenommen hätten, hätten wir heute schon einen wirtschaftlichen Vorteil dadurch, dass wir ein transparentes, einfaches Steuergesetz hätten. Und er sagte immer wieder, und was mir sehr gut gefallen hat, dass Kaiser Wilhelm II. Hat jedes Jahr einen Brief an die Bürger rausgeschickt, die eine Einnahme, nach heutigen Verhältnis Millionen Einnahmen hatten, und hat ihnen für ihren Beitrag für die Gesellschaft gedankt in Form von Steuern. Sie verdienen mehr, sie zahlen mehr Steuern. Ich sage immer, heute wäre das eine Bedrohung, eine Drohung. Warum können wir nicht einen Konsens wieder in dieser Gesellschaft finden, wo es anerkannt wird, wenn jemand besondere Leistungen erbringt, verdient er mehr, aber er braucht es nicht verstecken, weil er dafür auch geachtet wird in der Gesellschaft. Ich verstehe die Reichen nicht, die müssen sich immer mehr zurückziehen. Die Schere Reich-Arm wird immer größer. Irgendwann haben die keinen Platz mehr, wo sie sich verstecken können. Ich denke, es wäre doch wieder notwendig, einen Konsens in dieser Gesellschaft zu finden, dass wir sagen, wir sind nur gemeinsam sicher. Wir brauchen demokratische Verhältnisse, Transparenz, wir brauchen Rechtsstaatlichkeit und wir müssen vielleicht uns wieder mal überlegen, wie wir unsere Demokratie neu organisieren können, dass sie wieder funktioniert. Und das ist ein Anspruch, den ich habe an die Bundesrepublik Deutschland, wo ich gerne wohne, wo ich versuche, meinen Beitrag zu leisten, wo es sehr schwierig ist, weil wenn Sie auf Defizite hinweisen, sind Sie gleich der Nächstbeschmutzer. Dass das gar nicht die Absicht ist, wird nicht anerkannt.
Hier kommt eine Frage. Also wir sind ja im Moment, haben wir ein bisschen über Deutschland gesprochen, dass es die bestehenden Gesetze gibt, die aber einfach nicht durchgesetzt werden, was an verschiedenen Strukturen liegt. Einerseits dieser Unterteilung in Bund, Länder, verschiedene Strafverfolgungsbehörden, die auch miteinander Schwierigkeiten haben zu kommunizieren. Also wenn das Landeskriminalamt in Bayern ermittelt, dann muss mit dem Zoll zugeordneten Financial Intelligence Unit kommunizieren. Das scheitert oft. Und hier kommt jetzt eine Frage nochmal zum internationalen Terror. Und zwar, was können Sie über mögliche Maßnahmen gegen islamistische Terrororganisationen sagen, die die Vernichtung Israels zum Ziel haben?
Gut, vielleicht darf ich da habe ich einen persönlichen Ansatz dazu. Wurde in Israel gefragt. Ich gehe, wenn keine Corona-Zeiten sind, gehe ich zum World Summit Counterterrorism. Damals habe ich einen kleinen Film gesehen in Deutsch über die Hisbollah. Und ich fragte dann, für was man das macht. Und dann sagte man, man möchte die Bundesrepublik Deutschland überzeugen, das heißt das Bundeskanzleramt, dass diese künstliche Trennung zwischen politischen und militärischen Flügeln bei der Hezbollah aufgehoben wird. Und ich sagte, das macht sehr viel Sinn, weil Nasrallah ist eine Person und das ist nicht wie in der christlichen Religion. Wir haben die Dreifaltigkeit. Nein, hier ist es wirklich eine Person und der für die ganzen Terrorakte verantwortlich ist. Also muss man doch diese Trennung aufheben. Es gab extrem viel Widerstand. Ich war damals mit Ron Poso unterwegs, ehemalige israelisch-ständische Vertretung bei der UN. Wir haben es erreicht, dass das Kanzleramt das geprüft hat. Es wurde dann auch nach einem Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, also sehr kurzfristig, wurde dann die Trennung aufgehoben. Und jetzt haben wir in Deutschland den Zustand, dass die Hezbollah eine terroristische Vereinigung ist. Jetzt müssten wir einfach auch wieder dieses Geldwäschegesetz umsetzen, dass wir auch wirklich schauen, wo deren Vermögenswerte sind und das auch entsprechend hier nachverfolgen, einziehen. Dann hätten die keine Lust mehr, in Deutschland tätig zu werden. Gut, jetzt grundsätzlich würde ich sagen, ich hatte damals mit Ron Poso gesprochen und sage, Leute, ihr müsst auch aber meiner Bitte dann nachkommen, wenn ich euch helfe. Ich meine, Terroristen, wie gesagt, sind auch mit Geld zu bekämpfen. Und das wird nicht gemacht, auch nicht in Israel. Leider nicht. Es ist auch kein Diskussionspunkt bei der Konferenz. Ich meine, wenn ich diesen ganzen Terrorgruppen versuche, sie vom Geld abzuschneiden, habe ich sie relativ schnell in einem Bereich, wo sie sich in zurückziehen müssen. Ich mache zurzeit immer den Witz, wenn die dicken alten Talibans in ihre Höhlen zurückkriechen müssen, dann werden sie relativ schnell einsichtig werden, wenn wir bei ihnen mit dem Geld etwas, sagen wir, vorsichtig sind, wir versuchen ihnen das Geld abzugraben, weil dann können sie ihren Lebensstandard nicht mehr halten.
Und ich glaube, die Frage zielt, bevor ich die nächste Frage jetzt zu den NGOs nehme, die Frage zielt wahrscheinlich auch auf die laufenden Verhandlungen zum Atomdeal mit dem iranischen Regime ab. Im Zuge dessen wird ja gerade angekündigt, dass fast alle Sanktionen fallen gelassen werden, auch die Sanktionen über die Revolutionsgarden, die ja die größte Wirtschaftsmacht, die staatliche Wirtschaftsmacht im Iran sind und die wiederum mit ihren Einnahmen, hauptsächlich durch Öl, Terrorismus finanzieren. Natürlich in Bezug auf Israel, aber teilweise auch hier. Wir haben ja auch Verfahren in Europa laufen gegen iranische Agenten, unter anderem gerade in Belgien und Frankreich. Und da hatten wir kurz drüber gesprochen, das ist angesprochen mit den Taliban, dass man da das Geld verfolgt. Ist es aus deiner Sicht Sanktionen das Mittel oder kann man schon vorher ansetzen oder gibt es noch andere Möglichkeiten, diese Finanzströme zu stoppen?
Gut, Sanktionen ist ein interessantes Mittel, wenn es nicht inflationiert wird. Ich meine, die Federal Reserve hat, glaube ich, im November einen Bericht rausgegeben. Insgesamt sind derzeit von USA 9.000 Sanktionen verkündet. Das funktioniert dann irgendwann nicht. Aber nicht nur, dass sie dann nicht funktionieren, sondern die müssen durchgesetzt werden. Das sehe ich jetzt auch mit den Sanktionen im Rahmen der, sagen wir, des Ukraine-Krieges. Die können alle nicht funktionieren, weil wir gar nicht wissen, wo die Oligarchen und wo Putin sein Geld versteckt hat. Ich muss doch, wenn ich etwas sanktioniere, einziehe, muss ich doch wissen, wo das ist. Das wissen wir alles nicht. Jetzt bei Iran habe ich natürlich eine ambivalente Einstellung. Ich weiß relativ, sagen wir, wenig direkt. Ich habe zwar iranische Freunde hier, Oberarzt hier am Krankenhaus in Pforzheim. Ich werde ihn auch diese Woche nochmal treffen, die auch davon ausgehen, dass die reichsten Gruppen in Iran sind diese Ayatollahs über ihre Privatarmee. Und die werden aber nicht getroffen. Die haben nach wie vor, weil der Knackpunkt ist sehr schwierig. Wenn wir Sanktionen gegen Russland ausrufen und auch durchsetzen, müssen wir vermeiden, dass wir die breite Bevölkerung treffen. Ich will mal meinen, die dafür verantwortlich sind, können sich die Sache umgehen, weil sie ihr Geld schon rausgeschafft haben. Ich bin natürlich immer dafür da, zu argumentieren. Ich meine, man sieht es jetzt mit Russland. Atomare Machten sind extrem gefährlich, weil sie ihr Recht durchsetzen können, ohne mit Gegenmaßnahmen rechnen zu müssen. Man muss natürlich Iran oder Persien oder wie man sie immer nennen will, davon abhalten, dass sie in den Besitz dieser Waffen kommen. Und wie man das macht, ist sehr schwierig. Aber ich denke jetzt, ein Einsatz wäre, dass man versucht, diesen Ayatollahs das Geld wegzunehmen. Weil wenn die keinen Spaß mehr haben und keine Unterstützung mehr bekommen, weil sie Geld verteilen können, wir müssen immer darauf hinweisen, sie finanzieren ihre Proxys, ob das die Hutus sind, ob das die Hezbollah im Libanon, das kostet alles Geld. Und ich denke einfach, Geld nach wie vor, und das ist vielleicht meine deutsche Geschichte, ist für mich die Waffe, die ich bevorzugt einsetzen würde, weil dort keine Menschen getötet werden. Vielleicht ist es naiv, aber ich denke, wir haben es noch nicht versucht in dem Maße, um sagen zu können, wir können nicht so vorgehen. Und deswegen hatte ich die Ehre, in Guatemala, ein Land, wo ja gesegnet ist mit viel Korruption, mit sehr viel Geldwäsche, sehr viel Drogen als Durchgangsland und anderen Problemen, durfte ich eine Rede halten. Ich habe das Problem angesprochen, aber ich sagte auch, wenn wir ernst meinen würden, dann wäre doch das relativ einfach, nachdem jetzt 141 Länder in der UN-Resolution gestimmt haben.
Die UN-Resolution vom 2. März, bei der 141 Länder den Einmarsch Putins in die Ukraine verurteilt haben.
Und dann wären die doch alle mit einverstanden, dass wir sagen, wir wollen wissen, wer die wirtschaftlich Berechtigten hinter den Vermögenswerten weltweit sind. Wir sagen, dass diese Strukturen, wir nennen die Crime Enabler, das heißt, das ist ein ganzer Industriezweig, Milliardenindustrie, die nichts anderes tut, als diesen Kriminellen, diesen Autokraten, diesen Terrorgruppen zu helfen, ihr Geld zu verstecken. Wenn wir sagen, das lassen wir nicht mehr zu, ihr müsst diese Strukturen aufheben, dann würden wir auch relativ schnell sehen, wo die Oligarchen ihr Geld verstecken. Schweiz, die zwar oberflächlich sagen, sie tun etwas, meines Erachtens tun sie überhaupt nichts, das alte Geschäftsmodell läuft weiter. Die haben aber auch gestimmt für die UN-Resolution. Das ist doch relativ einfach. Schaut, wir sollten doch im Krieg sind, die Mittel erlaubt, die uns helfen, unsere Feinde hier abzuwehren und hoffentlich zu besiegen. Und dann sagen wir sind im Krieg. Unser Gesetz heißt, offenlegen, alle Vermögenswerte, wo diese wirtschaftlich Berechtigte nicht eindeutig identifiziert werden kann, werden eingezogen. Wir reden hier über mehrere hundert Billionen. Wir sagen, Sie können gern hier vor Gericht gehen und das einklagen. Und was ganz wichtig ist, wir müssen verhindern, dass diese Strukturen, die diesen Leuten erlauben, ihr Geld auf den Bahamas, in der Schweiz oder sonst wo zu verstecken, dass sie offengelegt werden. Wir hatten es gerade vorhin angesprochen. Ich hatte ja auch die Ehre, in Kenia, in Nairobi vor dem Parlament zu sprechen. Wir haben ja die Situation nach der Deutschen Gesellschaft für internationale Beziehungen, dass jedes Jahr fließen rund 130 Milliarden Entwicklungshilfe nach Afrika und 800 Milliarden werden gestohlen. Das kann nicht funktionieren. Ich meine, Afrika wäre wahrscheinlich der reichste Kontinent auf dieser Erde, wenn es darum geht, Rohstoffe zu haben, so wie Arabien. Es wäre wahrscheinlich der reichste Kontinent, aber es wird alles gestohlen durch Kleptokraten, versteckt in Europa oder durch diese Rohstofffirmen, die hauptsächlich jetzt in der Schweiz sitzen, die das umetikettieren aus gestohlenen Diamanten. Blutdiamanten werden legale. Man muss sich doch einfach mal die Tatsachen oder die Fakten überlegen. Wie ich noch in New York gearbeitet habe bei einer Investmentbank, dann waren alle Rohstofffirmen in den USA in New York. Das macht ja auch Sinn. Es ist ein Finanzzentrum und es ist ein großer Hafen. Heute sitzen die alle in der Schweiz und ich sage sarkastisch, weil die Schweiz den größten Flughafen der Welt hat, den größten Seehafen der Welt hat und den größten Bahnterminal der Welt hat. Nein, die sitzen da, weil sie Intransparenz vom Gesetzes wegen erlaubt ist, weil sie nicht verifizieren müssen, wo die ganzen Vermögenswerte herkommen, wie die Gelder laufen. Deswegen sind auch sehr viele von den Rohstofffirmen sehr stark im russischen Eigentum. Das muss man einfach sehen. Wir füttern unsere Feinde.
Einmal um den Punkt klar zu machen, den du da gerade gesagt hast, was ja fehlt. Im Prinzip könnte man eben sagen, alle Vermögenswerte, bei der der wirtschaftlich Berechtigte nicht eindeutig feststellbar ist, konfiszieren und damit dann zum Beispiel Corona-Maßnahmen oder sonstiges finanzieren. Das scheitert ja nicht nur daran, dass die Behörden die Strafverfolgung einfach nicht machen, also einfach die bestehenden Gesetze nicht durchsetzen, sondern auch, dass wir keine Beweislastumkehr haben, keine vollständige. Also wir haben keine Gesetze bis jetzt, wie in Italien, auch bei Verdacht tatsächlich derjenige beweisen muss, woher sein Geld kommt. In Italien ist es ja so, da braucht man nicht eine Vortat. Vortat ist eben erwähnt worden für das Publikum, das sich damit nicht auskennt. Vortaten in Deutschland sind eindeutig kriminelle Taten, sei es ein Überfall, sei es etwas, was man eindeutig kriminell zuordnen kann. Und
Steuerhinterziehung. Vortat ist auch eine schwere Steuerhinterziehung, ganz wichtig.
Zum Beispiel, ja. Aber es braucht in Deutschland, um zu ermitteln, eben diese Vortat. Während in Italien kann man sagen, es gibt hier einen Verdacht und dann muss derjenige, gegen den Verdacht gerichtet ist, beweisen, woher sein Geld kommt. Was natürlich ein scharfes Schwert ist, aber das haben wir in Deutschland nicht.
Jein. Seit Juli 2017 haben wir auch ein verschärftes Vermögensabschöpfungsgesetz. Man hat das gesehen mit den Clans in Berlin, ich meine, ich weiß nicht, die 100, ich kann mich nicht an die genaue Zahl erinnern, von Immobilien wurden eingezogen über die Staatsanwaltschaft. Jetzt haben wir das Problem, ob die Gerichte tatsächlich dem zustimmen, weil unsere Gerichte hinken immer etwas hinterher.
Ja, vor allem haben sie ja erstmal entschieden, dass die Gewinne aus den Immobilien weiter in den Libanon fließen dürfen, ne?
So, ich will gar nicht so tief einsteigen. Es ist völlig irrational, was in diesem Land abläuft. Und nach wie vor, ich zeige immer mit dem Finger auf uns selbst, wie ich da in Guatemala war und denen im Parlament gesagt habe, was auf Faktenlage Guatemala ist, habe ich gesagt, und willkommen zum Club. Weil die Frau Yellen, jetzige Finanzministerin, Secretary of the Treasury in den USA und vormals Chefin, Präsidentin der Federal Reserve, hat letztes Jahr, also im Dezember, gesagt, dass die USA das größte Geldwäscheland ist und das Land, wo man am besten illegale Vermögenswerte verstecken kann. Das sagt US Treasury. Wir hatten im Dezember auch einen Bericht von Chatham House, ein sehr namhaftes Research-Institut in Großbritannien. Und das sagte zusammenfassend, Großbritannien oder UK ist die Hauptstadt der Geldwäsche weltweit. Das heißt, wenn wir nichts tun, können wir nicht erwarten, dass diese autokratischen, kleptokratischen Systeme uns ernst nehmen.
Dann nehme ich die nächste Frage. Ein Journalist, der auch schon sehr viel berichtet hat über dschihadistische Aktivitäten in Deutschland und sich auch mit Terrorfinanzierung beschäftigt, aber es ist ja auch bekannt, Andreas, fragt, nach meinen Recherchen nutzen Dschihadisten in Deutschland vor allem auch NGOs, an die man spendet. Diese sitzen oft auch in Kopenhagen. Welche Behörden, also bei uns, haben so etwas auf dem Schirm?
Ich glaube, keine Behörden. Das ist wieder ein dunkler Fleck. Da wird einfach nichts zur Kenntnis genommen. Die Frage ist einfach, hier kann man es nachlesen, Operation CEDAR, die ja Gelder an die Hezbollah gegangen sind, wurden hauptsächlich in Deutschland gewaschen, relativ einfach in den sogenannten Nicht-Finanzsektor. Man kaufte teure Uhren und andere teure Waren, schickte sie nach Libanon, dort wurden sie wiederverkauft und die Erlöse gingen dann an die Hezbollah. Ich meine, wenn das alles so einfach möglich ist, dann frage ich mich ja, für was machen wir das alles? Die Verpflichteten werden mit hohen Strafen bedroht oder der Staat will gar nicht diese Information umsetzen. Dann würde ich sagen, im Rechtsstaat, was ich schon öfters vorgeschlagen habe, auch im Bundestag, dann schafft doch dieses Geldwäschegesetz ab, wenn ihr es gar nicht umsetzen wollt. Ein Gesetz, wo gar nicht gedacht ist, dass es umgesetzt wird, das nur gemacht wird, um international auftreten zu können, wir tun auch was, müsste eigentlich abgeschafft werden.
Also du meinst, es liegt wirklich egal, welches Gesetz man einführt. Es gäbe ja auch das Beispiel von Israel, wo es ein NGO-Gesetz gibt, wo bestimmte Finanzströme offengelegt werden müssen. Das wird ja auch in Frankreich mittlerweile durchgesetzt, dass man ab einer bestimmten Höhe 10.000 Euro im Jahr Spenden offenlegen muss. In Deutschland sind ja die meisten NGOs als Vereine organisiert und die sind Blackboxes. Also man kann nicht reinschauen. Bei einer Stiftung müssen sie wenigstens eine Jahresabrechnung veröffentlichen. In einem Verein ist das nicht der Fall. Also du meinst, es würde auch nichts bringen, da wiederum Gesetze zu erlassen, die Veröffentlichungen erzwingen.
Äquivalent, weil ich ein Anhänger von einer Demokratie bin, wo gerade NGOs und so weiter geschützt sind, weil die tun sehr gute Arbeit. Ich sehe natürlich eins, ich hatte neulich einen lustigen Begriff, steht im Bericht vom estnischen internen Nachrichtendienst, der jährlich veröffentlicht wird. Sie nannten einen Gongo. Man dachte, was ist denn das? Ist das ein neuer Drink oder sonst was? Und das heißt Government Organized Non-Government Organization. Da arbeiten die Russen sehr stark mit. Das heißt, sie tun staatsmäßig NGOs gründen, um die zu nutzen für Gegenpropaganda oder hier, um Gelder durchzuschleusen. Und ich meine, bevor wir zu sehr diese NGOs, sagen wir, wie in autokratischen Staaten dann verpflichten, alles offen zu legen, was dann gefährlich ist, Foreign Agent und so weiter, wäre es doch vielleicht auch mal einfach zu prüfen, weil da gehen ja Gelder, diese NGO, und da hatte ich selber einen großen Fall, Charity, die gehen ja dann irgendwo hin. Und diese Finanzströme, die muss man doch sehen, die gehen durch unser Finanzsystem. Warum setzt man nicht da an? Die Gelder werden doch nicht in bar dort eingezahlt bei der NGO und werden in bar rausgenommen und im Auto nach dem Libanon gefahren oder sonst was. Es läuft doch durch das Bankensystem. Ich meine, vielleicht darf ich auch einen Fall sagen. 2015 war ich eingeladen von der Gewerkschaft Polizei in Berlin. Und da bin ich gerade von Israel zurückgekommen. Da hatten wir dann dieses Problem 2015, dass sehr viele Flüchtlinge über die Balkanroute nach Deutschland auch gekommen sind. Mossad warnte mich, dass die sehr viele, bis jeder 50. terroristischen Hintergrund hat. Und in Deutschland kam dann die große Diskussion. Ich meine, wir haben bisher sehr viel Glück gehabt, dass da nicht mehr passiert ist. Da sind wir noch immer auf dieser Traumwolke in Deutschland, bis es dann losgeht. Und ich sagte dann bei der Gewerkschaft der Polizei, weil dann wurde es sehr divers diskutiert, sagt, nein, schauen Sie, mein Ansatz ist hier relativ einfach. Damals waren die Berichte, dass pro Kopf für die Schleusung 6.000 Dollar gezahlt werden muss. Ich habe Gerichtsurteile, da ging es bis hoch bis 12.000 pro Person. Wenn Sie damals sehen, wir haben 1 Million Flüchtlinge bekommen, man nimmt einfach mal 6.000 mal 1 Million, dann bin ich im Milliardenbereich. Und ich sagte immer, dieses Geld geht nicht im Herrn Dr. Schäuble seinen schwarzen Koffer durch die Wüste, sondern das geht durch das Bankensystem, in dem Fall in der Türkei. Warum kann man nicht die Türkei unter Druck setzen und sagen, diese Gelder werden abgeschöpft? Dann können die Schleuser keine Boote mehr kaufen, die Leute nicht mehr ausrüsten, dann haben die relativ schnell keinen Spaß mehr an diesen Operationen. Warum gehen wir nicht von der Seite her, wo wir dann auch die Menschen, die flüchten, die zahlen müssen und dann mit Versprechen, die sowas von daneben sind, sie kriegen ein Haus, sie kriegen alles hier in Deutschland. Warum kann man nicht diesen Zwischenbereich organisierte Kriminalität mit Unterstützung natürlich von State Actors wie in Belarus und so weiter oder organisierte Kriminalität mit Terror, warum kann man das nicht dadurch verhindern, dass man diese Vermögenswerte abschöpft? Ich verstehe nicht, warum da überhaupt nicht dran gedacht wird, von der Politik wird nicht drüber diskutiert und ich sage, das ist doch eine Maßnahme, die man auf jeden Fall mal versuchen müsste. Ich meine, zumal die Türkei nicht unbedingt eine lupenreine Demokratie ist, könnte man sagen, Leute, ihr werdet ausgeschlossen aus SWIFT oder angedroht, wenn ihr nicht sofort unterbindet, dass die Zahlung auch von Daesh, ISIS gehen ja alle über die Türkei. Warum sagt man nicht, Leute, Schluss mit lustig, das wollen wir nicht?
Das wäre auch ein Mittel, das jetzt schon anwendbar wäre, ne? Mit den bestehenden Gesetzen.
Alles steht alles bereit. Auch diese Vermögensabschöpfung wäre bereit. Man müsste sie vielleicht ein bisschen schärfen, aber wir können doch für alles schnell Gesetze machen. Verschärft doch diese Sache. Und diese diese Veränderung im Sanktionsprinzip, da müssen wir den Begriff aus dem Irakkrieg nehmen, müsste bei Shock and Awe kommen. Das heißt, es müsste nicht vorher wochenlang zerredet werden, sondern diese Maßnahme von der G7 müsste über Nacht kommen. Dann wäre Putin überzeugt, dass er überhaupt keine Möglichkeit hat, mehr diesen Krieg zu führen.
Aber dann danke ich dir. Wir sind schon am Ende der Stunde. Vielleicht runden wir das einmal ab. Warum macht das eigentlich? Warum denkst du, es ist so wichtig? Also, dass es ein effektives und wirksames Mittel wäre, ist klar. Aber warum dieser Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung?
Das kann ich relativ einfach machen. Ich bin Nachkriegskind. Ich bin nach dem Krieg geboren, bin in der Stadt aufgewachsen, wo völlig zerstört war, Pforzheim. Ich sage einfach, ich möchte nicht, dass meine Kinder oder meine Enkel nochmal mit einer Diktatur umgehen müssen. Weil wenn wir weiterhin uns verweigern, diese Mittel einzusetzen, führt es automatisch in eine Untergrabung unserer Demokratie. Wir sehen es ja in der Polarisierung. Wir können ja keine vernünftigen Diskussionen mehr führen. Da gibt es die Querdenker. Da gibt es alles, was ja überhaupt kreucht und fleucht, wo unterschiedliche Ideen haben, was alles ein Ausdruck ist in das völlige Misstrauen der Bevölkerung in unsere staatlichen Organe. Und wenn das weitergeht, zerbricht der Staat und dann wird nach einem starken Mann oder Frau gerufen und dann haben wir wieder Zustände, die wir gesagt haben, wollen wir nie wieder haben. Aber die werden nicht durch Reden weggeredet, sondern wir, die Bürger, müssen was tun. Und das sehe ich noch nicht. Ich sehe nicht, ich mache das so lang, rede mit Leuten, ich rede im Bundestag und alle sagen, eigentlich bin ich nicht dafür verantwortlich. Dann frage ich als Bürger, ja, warum bin ich denn dafür verantwortlich? Ich werde doch nicht bezahlt. Mich kostet's Geld. Mich kostet die Sache Lebenszeit. Ich bin keine NGO. Ich bin keine Partei. Ich bin überall, habe ich mich rausgehalten, damit ich sagen kann, was ich denke. wo ich jetzt den Luxus habe, dass ich pensioniert bin, was ich bezeichne als übers Verfallsdatum raus. Jetzt kann ich das erste Mal so argumentieren, voll ohne, dass ich nicht meine wirtschaftliche, sagen wir, Grundlage zerstöre. Und das ist ja das Problem, was wir bei diesen Whistleblowern sehen weltweit. Die werden einfach so weit ruiniert wirtschaftlich, die muss ich nicht mal ins Gefängnis stecken, dass die überhaupt gar keine Möglichkeit mehr haben zu agieren. Ich habe so viele Fälle erlebt und deswegen sage ich immer, wir danken diesen Leuten nicht genug. Diese Leute, die wirklich ihr Leben riskieren, ihre wirtschaftliche Grundlage aufs Spiel setzen, ihre Familien, weil das ist natürlich einmal Auswirkung auf die Familien, die hier in dieser Unsicherheit leben müssen, wir danken denen gar nicht.
Ja.
Da wählen wir einen Kanzler mit dieser Vorgeschichte, der sich an nichts erinnern kann. Ich denke, wenn einer Kanzler werden will und sich nicht erinnern kann, ist er fehl am Platz.
Also im Grunde genommen geht es darum, das Vertrauen in den Rechtsstaat nicht nur zu erhalten, sondern auch wiederherzustellen.
Absolut.
Und damit die Demokratie zu schützen, weil ohne Vertrauen in unser System ist die Demokratie immer in Gefahr. Und dann haben Terroristen sowieso gewonnen, da brauchen sie gar keine Anschläge mehr.
Mhm. Wir haben gesagt, nie wieder. Und es droht uns wieder. Und das ist meine Motivation. Ob ich die ewig aufrechterhalten kann, weil irgendwann sage ich, wenn man gegen Windmühlen kämpft, man weiß es aus der Geschichte, Don Quixote, ist man vielleicht doof, ich weiß es nicht. Aber ich denke, solange ich noch eine Chance sehe, werde ich das durchziehen.
Dann danke ich dir sehr, Andreas. Wir machen trotzdem weiter, wir geben nie auf. No pasaran. Vielen herzlichen Dank. Damit beende ich die Veranstaltung. Auf Wiedersehen.
Das war Bestandsaufnahme, Strategien gegen Islamismus.